Ihre Spiegelkolumne heißt Genug gejammert. Ist das wirklich was Urdeutsches, dieses Jammern?
Ich fürchte schon, und ich bin letztlich zu diesem Thema gekommen vor ein paar Jahren, als ich eine Umfrage gesehen habe, nach der die Deutschen zu, ich glaube über 90% waren es damals, gesagt haben, unseren eigenen Kindern wird es mal schlechter gehen als uns selbst. Ich glaube, das sind Umfragewerte, die es in kaum einem anderen Land, schon gar nicht ein, das so wohlhabend ist, geben wird.
Sie sagen es, uns geht's im europäischen Vergleich immer noch wahnsinnig gut. Warum jammern die Deutschen denn so gerne?
Na, das mag mit einem gewissen Hang zum Perfektionismus zu tun haben. Und wenn Kleinigkeiten eben nicht funktionieren, dann bläst man sie zu so großer Bedeutung auf, dass man darüber vergisst, dass es im Großen und Ganzen ja eigentlich viel besser geht. Aber es gibt schon, um es also weniger lustig zu sagen, es, auch in Frankreich, auch in anderen Ländern, Großbritannien, wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Art von Wohlstandsverwahrlosung, wenn ich das so sagen darf, weil man eben sich gewöhnt an Dinge und sie für selbstverständlich nimmt, die sie keinesfalls sind. Das betrifft die grundsätzlichen Dinge wie Gesundheitsversorgung und Verkehrswesen und was es da alles geben mag, Arbeitsmärkte, Rechtsstaatlichkeit, all diese Dinge, die wir für taken for granted, wie die Engländer sagen, also man nimmt sie als selbstverständlich und macht sich nicht klar, wie wenig selbstverständlich sie den meisten Teilen der Welt eigentlich sind.
Sie machen es nun genau umgekehrt. Sie bürsten das gegen den Strich und ja, schreiben gegen das Jammern an. Woher nehmen Sie Ihren Antrieb?
Na, ich nehme meinen Antrieb aus der Beobachtung der Welt mit einer anderen Brennweite, wenn Sie so wollen. Ich schaue mir an, was funktioniert, und davon gibt es ja nur reichlich. Andernfalls würden wir jetzt nicht dieses Gespräch führen, sondern dann würde längst alles in Trümmern liegen, wenn die gängige Auffassung recht hätte. Wir sind ja auch gerade in den Tagen der Jahresrückblicke, die zeigen es immer sehr schön. Wenn Sie die Jahresrückblicke sich angucken, also auch im Fernsehen vor allem, mit den dramatischen Bildern, da geht es letztlich immer nur um Erdbeben, Feuersbrünste, Erdrutsche, können Sie sich aussuchen. Also ein katastrophales Bild der Welt wird da regelmäßig gezeichnet mit so ein paar Sprenkeln der Hoffnung. Aber das halte ich für ein Trugbild. Das ist nicht das Bild, wie die Welt wirklich ist. Und ehrlich gesagt ist mein eigentlicher Antrieb der, dafür zu sorgen, dass wir ein wahrhaftigeres Bild der Verhältnisse kriegen und eben auch sehen oder vor allem sehen, dass die Gegenwart eine sehr komplexe und wirre Angelegenheit ist und keineswegs in eine furchtbare Richtung zeigt.
Ich habe es gesagt, Sie waren als Korrespondent auf der ganzen Welt unterwegs. Haben Sie ein Beispiel, an welcher Mentalität oder Haltung anderer Nationen wir uns vielleicht was abschauen können?
Ich würde eher sagen, dass man sich was abschauen kann an Menschen, die in existenzielle Krisen geraten. Das ist meine Erfahrung in Kriegs- und Krisengebieten gewesen, dass Leute, denen es wirklich ums Leben geht, die haben keine Zeit dafür zu hadern oder sich große Gedanken zu machen, wie die Zukunft werden wird, sondern die Zukunft ist ein Raum, den man versucht irgendwie vorzubereiten, sodass man eben, also im schlimmsten Fall überleben kann, aber auch sonst irgendwie leben wird. Und diese Haltung, die sollten wir uns auch wieder ein bisschen genauer anschauen. Es geht letztlich darum, eigentlich davon auszugehen, dass die Zukunft offen ist. Das ist, glaube ich, der wesentliche gedankliche Kniff, den man braucht. Wir versuchen immer, das festzulegen. Wir versuchen immer, genaue Prognosen abzugeben und so weiter. Und das hält uns eigentlich auf vom Wesentlichen. Es gibt da ein sehr schönes Zitat von Antoine Saint-Exupéry, dem Autor von vom Kleinen Prinzen, der, ich glaube, auch das Motto ist des Weltklimarats oder eines Kapitels davon, der gesagt hat, was die Zukunft betrifft, geht es nicht darum, sie vorherzusehen, sondern sie möglich zu machen. Das ist eine Haltung, die wir uns auch von Leuten abgucken könnten, die eben in Situationen sind, wo die Zukunft sehr düster aussieht.
Wenn wir nochmal auf das große Ganze schauen in Ihren Texten, da geht es oft um die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien, Umgang mit Rohstoffen, technische Innovationen. Erzählen Sie uns doch bitte mal, welche Entwicklung Sie in den vergangenen Monaten nachhaltig beeindruckt hat, wo Sie sich gedacht haben, Mensch, das muss in meine Kolumne rein als was Positives.
Dieses Jahr ist eins, ich glaube, ich habe einen Artikel geschrieben, der wird in der Spiegelchronik, in unserem Jahresrückblick erscheinen, oder ist erschienen, muss man glaube ich sagen, in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt gerade sprechen. Da geht es darum, dass ich sage, es ist möglich, dass wir in 20 Jahren auf dieses Jahr 2025 zurückblicken und sagen, das war das Jahr einer Wende zum Guten. Da denkt man jetzt spinnt er aber wirklich. Aber wenn man sich eben mit diesem großen Abstand und mit der anderen Brennweite, von der ich gesprochen habe, ansieht, kommt man auf Dinge, die doch sehr erstaunlich sind. Das eine ist, ich nenne Ihnen drei Dinge, um es irgendwie vielleicht auf die festzulegen. Das eine ist, es gibt ein UN-Hochseeschutzabkommen, von dem selbst die Umweltschutzverbände sagen, das sei ein historischer Durchbruch. Da geht es darum, die Meere zu 30% zu Schutzzonen zu erklären bis 2030. Das ist jetzt in diesem Jahr 2025 ratifiziert worden von so vielen Staaten, dass es in Kraft tritt. Das heißt, es wird Wirklichkeit und daran wird gearbeitet werden. Und zweites ist, es gab eine Weltnaturkonferenz in Rom Anfang des Jahres. Dort sind 200 Milliarden für den Artenschutz eingeworben worden, würde man sagen. Und das ist eine Folge dieses Artenschutzabkommens der Vereinten Nationen, das langfristig bestimmt dieselbe Bedeutung haben wird wie Paris fürs Klima. Und ein drittes noch ist, wir erleben jetzt während wir sprechen, würde ich fast sagen, den Moment, wo die erneuerbaren Energien die wichtigste Energieform von allen werden und die Kohle überholen, die immer uneingeschränkt eigentlich die wichtigste Energiequelle war. Die Zeiten sind vorbei. Wir betreten diese nicht fossile Welt und das passiert alles jetzt. Es ist nicht irgendwann mal und bisher gezogen aus von vor 25 Jahren, sondern es ist jetzt. Es ist in diesem Jahr, sind diese drei Dinge, von denen ich gesprochen habe, eingetreten und das spricht dafür, dass wir eben auf jeden Fall nicht kerzengerade abwärts uns bewegen, sondern doch den Kampf aufgenommen haben und gute Chancen haben, ihn auch zu gewinnen.
Sie machen uns Hoffnung, Herr Fichtner. Das lässt sich auch aus Ihren Buchtiteln herauslesen. Ein Bestseller heißt Geboren für die großen Chancen. Und der neueste Titel, Die Macht der Musik, über ihre Kraft, unser Leben glücklicher und unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Das klingt auch nach einer wirklichen Mutmachgeschichte. Aber erklären Sie es uns bitte. Warum macht Musik die Welt gerechter?
Musik ist eine Supermacht der Prävention, so würde ich es mal ausdrücken, und ist ein wunderbares Futter für Resilienz. Und ich glaube, dass das die Sache ist, die wir am meisten brauchen im Augenblick. Wir leben natürlich in aufgewühlten Zeiten, es ist ja nicht so, dass alles gut wäre, aber die Musik bietet uns Inseln, um Kraft zu sammeln und uns zu bewussteren Menschen zu machen. Und Sie haben nach der Gerechtigkeit gefragt, sie ist eben ein Mittel, um zwischen Menschen Ausgleich zu schaffen, die vielleicht nicht mit den gleichen Chancen geboren werden. Und deshalb ist sie ein ganz unglaubliches Totalphänomen, dem nachzugehen, sich wirklich lohnt.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.